Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Ist die Mitte tot und gilt für Friseure bald nur noch Luxus oder Discount? Was ist eigentlich mit den 7% Mehrwertsteuer für Friseurdienstleistungen? Und gibt es wirklich digitale Errungenschaften, die richtig wichtig sind heutzutage in einem Friseursalon? Das und noch vieles mehr, nämlich auch über die Entstehungsgeschichte der Marke Glünd und über die Haltung der Marke und der Geschäftsführung zur Friseurbranche. Darüber kann man sich mit Stefan Konzen par excellence unterhalten. Das habe ich getan in dieser Episode und stelle sie euch hiermit zur Verfügung. Viel Freude beim Hören. Es war ein unglaublich breiter Blick auf eben unsere Branche und es war ein unglaublich bereicherndes Gespräch, denn Stefan Konzen kann aus 40 Jahren Branchenerfahrung schöpfen und hat eben durch seine Haltung der Ehrlichkeit auch viele sehr ehrliche Worte für uns und unsere Branche in diesem Podcast hier bereit. Viel Freude beim Hören dieser Episode. Bevor diese Episode jetzt startet, noch ein paar News aus unserer Friseurbranche. Zum ersten Quartal 2024 wird mit einer Mindestlohnanpassung gerechnet. Und zwar spricht man hier von ungefähr 14 Euro die Stunde. Das wird natürlich die Kostenstruktur von Friseurunternehmen herausfordern. Heißt wieder einmal, wir sollten schauen, dass wir die Preise für unsere Dienstleistungen auf ein handwerksübliches Niveau nach oben ziehen. Dass das nicht ganz so einfach ist, das wissen wir in der Branche. Aber ich kann euch sagen, ich habe jetzt meinen 12. Prozess zu einer Preiskonzeptanpassung in einem Unternehmen abgeschlossen. Und ich kann wieder sagen, es sind zwischen 11% und 19% Umsatzplus rausgekommen bei sehr, sehr hoher Zufriedenheit der Mitarbeiter und sehr, sehr hoher Zufriedenheit der Kunden und damit verbunden minimalen Kundenverlusten. Also insgesamt eine wirtschaftlich fantastische Situation. Und ich möchte euch allen empfehlen, diesen Prozess in der nächsten Zeit jetzt zu gehen, damit ihr gut gerüstet seid für das erste Quartal. Und ich biete mich natürlich hiermit offiziell an. Das kostet keine Unsummen Geld. Ich begleite euch ein Vierteljahr auf diesem Weg eurer Preiskonzeptanpassung. Ich kann euch sagen, es kommen andere Dinge raus, als wenn ihr das selber tut. Das ist bewiesen. Und ihr seid dann wirklich mit einem Preiskonzept unterwegs, das zu euch passt, zu euren Kunden passt und euch auf jeden Fall viel, viel mehr Geld in eure Kasse einspült, so dass ihr den Mindestlohn ab dem ersten Quartal gut bezahlen könnt. In diesem Sinne, jetzt viel Freude beim Hören dieser Episode und wer Interesse an diesem Prozess hat, meldet sich bitte einfach bei mir über meine Website. Liebe Grüße. Liebe Hörer, liebe Schauer, es gibt so Namen, die kommen gefühlt zufällig zu einem und sind dann immer mehr präsent. Und dieser Name, der heute zu dem Menschen gehört, der hier in meiner Podcast-Episode Gast ist, dieser Name ist Stefan Konzen von der Marke Glünd und dem Unternehmen Hans Konzen Kosmetik. Wie kam der Name zu mir? Ich habe ihn, vor einem halben Jahr fing das an, dass dein Name immer präsenter wurde. Erst über den VDF wurde mir ganz viel davon erzählt, von einer tollen Veranstaltung. Dann sogar im kleineren Kundenkreis von Menschen, die eben mit kleineren Salons unterwegs sind. Und immer war der Tenor eine sehr beliebte Marke, erfolgreich, eine unglaublich glaubwürdige Marke und sehr nachhallend in allem dem, was ihr so tut. Man redet noch lange drüber und dann wurde immer öfter dein Name genannt, Stefan. Und dann habe ich gedacht, den musst du mal einladen, der scheint was zu sagen zu haben in der Branche oder zu der Branche. Und deshalb herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit für mich heute nimmst.
Ja, Thomas, ich danke auch sehr und für die warmen Eingangsworte und ich freue mich auf die Unterhaltung.
Gut, cool, das ist sehr schön. Wie bist du in den Tag gestartet? Fangen wir ganz, ganz einfach an.
Ganz klassisch, ich bin kein Frühaufsteher und ich frühstücke morgens gesund und trinke Tee und dann habe ich ungefähr 15 Minuten Weg in die Firma. Und da höre ich mir in der Regel seit, das ist ungefähr, seit ungefähr 2 Jahren eigentlich regelmäßig einen Podcast an, oder zumindest einen Teil dessen. Die Rückfahrt nochmal 15 Minuten gibt dann die zweite Hälfte häufig. Wenn das Wetter richtig gut ist, fahre ich sogar mal mit dem Fahrrad. Aber heute hätte ich es zeitlich nicht ganz geschafft, obwohl das Wetter gut ist. Ein freudiger Tagesbeginn heute.
Klingt richtig gut. Und dann nochmal danke, wenn du kein Frühaufsteher bist, dass du dich auf einen Termin früh um 9 mit mir eingeladen hast.
Naja, so früh ist das ja da auch nicht.
Okay. Du wohnst in der Nähe von, oder du wirkst und wohnst in der Nähe von Pinneberg, das ist richtig, ne?
Ja, ich wohne in Hamburg und wir haben die Firma ja auch am Hamburger Stadtrand. Das ist aber dann hier schon Schleswig-Holstein-Gebiet. Also ich fahre eigentlich durch schöne Wiesen, Felder und fahre auch natürlich gegen den Strom. Es gibt ja viele Leute, die außerhalb Hamburgs wohnen und in Hamburg arbeiten. Ich mache es genau umgekehrt. Deswegen gibt es auch keinen Verkehrsstau. Also das ist sehr komfortabel.
Perfekt, richtig gut. Wer bist du für die Branche? Mal so ganz gerade rein, wie siehst du dich denn selber? Du bist schon viele, viele Jahre dabei, zu deiner Geschichte kommen wir noch. Aber wer bist du für die Branche?
Ja, das hört sich vielleicht ein bisschen großartig an, nicht? So, dass ob man da so eine Branchenrelevanz hat. Wir sind Haarkosmetikanbieter, mittelständischer Haarkosmetikanbieter, und ich bin für unser Unternehmen verantwortlich, und das ist das, was meine Aufgabe ist, und die Aufgabe, die verfolge ich nun seit fast 40 Jahren, kann ich sagen. Und vom ganz, ganz kleinen Beginn bis heute einer, sag ich mal, guten, sattelfesten, mittelständischen Organisation. Mhm. Und wenn du dann dein Leben in einer Branche verbringst, dann hat man natürlich viele Kontakte gesammelt, viele Freundschaften auch geschlossen, viele interessante Momente erlebt. Und so ist das nachher auch eine emotionale Verbundenheit am Ende, nicht? Und ich liebe die Leute dieser Branche und habe großen Respekt, große Achtung vor denjenigen, die einen Friseurberuf ausüben oder ein Friseurunternehmen führen. Ich weiß, was damit einhergeht, und so ist das immer, immer ab der ersten Stunde immer ein Austausch auf gleicher Augenhöhe gewesen. Und dann wird es irgendwie ehrlich, und wenn man sich ehrlich austauscht, dann kommt man auch schnell zu einem vertrauensvollen Miteinander, und das wiederum ist dann so eine gute Basis für auch einen freundschaftlichen Austausch. Ja, also ich bin da zu Hause in der Branche. Das ist fester Teil meines Lebens.
Ja, ja. Wenn ich so Zahlen höre, 40 Jahre in der Branche, ich bin 42 Jahre alt.
Ja, genau. Hast du noch was vor dir?
Ich bin aber auch schon 25 Jahre in der Branche. Das hält einem dann manchmal selber wieder auf.
Ne? Ja, ja, ja.
Du warst jetzt sehr bescheiden, weil du hast jetzt so ein paar Werte aufgezählt, wo ich dachte, das ist nicht üblich. Ehrlich, im wahren Austausch, Augenhöhe. Und ich habe ja in meinen, du hast warme Eingangsworte gesagt, für mich ist das einfach eine wertschätzende Aussage, dass ihr so glaubwürdig seid, ne? Dass ihr als Marke Glünd irgendwie Friseure anzieht, weil sie ja euch glauben. Und vielleicht auch, ganz kurz kritisch, den anderen Teilnehmern, Branchenteilnehmern in Industrie gegenüber, das haben ja die ein oder andere, hat ja Glaubwürdigkeit auch ein bisschen verspielt, beziehungsweise dieses Herzensanliegen, wir wollen für die Friseurbranche Gutes bewirken, wurde ja verspielt, und das ist euch nicht passiert. Mhm. Also ihr seid für Friseure da und das wird gespürt.
Ja, ja. Gut, das fällt einem Familienunternehmen natürlich auch etwas einfacher, als das in einer industriellen Organisation möglich ist. Aus dem einfachen Grunde, weil man ja in der Regel lebenslang verhaftet ist mit seiner Sache. Also du musst ja dauerhaft für das, was du sagst, auch gerade stehen. Wenn du jetzt einen Job hast, eine Anstellung für 3 oder 4 Jahre als Manager und dann vielleicht nach Amerika gehst und im anderen Geschäftsbereich dann vielleicht in der gleichen Organisation tätig bist, also irgendeinen weiteren Aufstieg erlebst, dann muss sich der Nachfolger ja nicht unbedingt an all das, was seine Vorgänger mal erzählt haben, halten. Nicht? Es ist also relativ, es ist zumindest einfacher, sich auch von altem Ballast vielleicht mal zu befreien. Das geht mir anders. Im Zweifel ruft mich ja jemand an und sagt, vielleicht erinnern Sie sich nicht mehr, aber ich erinnere mich noch. Wir hatten vor 20 Jahren doch abgemacht, das so und so. Und wenn ich mich, ich dachte, das kann ich dann ja nicht leugnen und ich kann mich dem auch nicht entziehen. Also wenn du für dein eigenes Handeln langfristig verantwortlich bist, dann ist die Ehrlichkeit nun mal der beste Garant fürs Verstehen. Nicht? Denn dann gibt es nie einen Zwist. Und wenn man gleich die Karten auf den Tisch legt und sich nichts vormacht und auch nicht so viele Scheinblümchen um irgendeine Sache kreiert, dann ist das ein stabiles Miteinander. Also dann kommt es gar nicht zu solchen Irritationen, die es vielleicht mal geben könnte. Und dann gibt es auch eine Maxime, die pflegen wir hier tatsächlich in alle Mitarbeiter, der pflegen das. Wir fragen uns immer, behandeln wir unsere Kunden und Lieferanten und uns auch gegenseitig so, wie wir selbst gerne behandelt werden möchten. Und wenn wir das bejahen können, dann ist alles ganz einfach. Aber wenn wir ehrlich zugeben müssen, wenn ich jetzt irgendwie 6-mal irgendwo anrufen müsste und die Sache wäre immer noch nicht geklärt, dann wäre ich aber richtig genervt. Und das wäre doch dann ein Kunde verständlicherweise auch, wenn wir die Verantwortung von einem Schreibtisch auf den anderen schieben und auf die Buchhaltung im anderen Land verweisen oder auf das Auftrag oder auf ein Callcenter oder was auch immer. Das macht doch das macht einen doch selber kirre. Und wenn man das ja weiß, dann sind es ja eigentlich keine Geheimnisse, wie man zur Zufriedenheit seiner Kunden kommt. Man muss sich immer nur wieder bewusst machen, wäre ich denn mit meinem jetzigen Handeln zufrieden? Und wenn ich das nicht ehrlich mit Ja beantworten könnte, muss ich an dem Handeln was ändern. Es ist eine organisatorische Aufgabe, die mit zunehmender Unternehmensgröße bestimmt nicht leichter wird. Und so habe ich auch im industriellen Rahmen, wäre das sicherlich deutlich oder ist das nun mal schwieriger. Das ist so.
Also sehr spannend. Das wundert mich jetzt nochmal nicht, dass auch dein Name speziell so oft genannt wurde. Mag auch an unserer sehr weiblichen Branche liegen, aber auch männlichen Kollegen, die sich sehr wertschätzend ausgedrückt haben. Und ich habe gerade eine Riesenfreude an deiner Klarheit und an diesem gesunden Menschenverstand.
Ja.
Das also wunderschön, gefällt mir gut. Skizziere mal bitte kurz euer Unternehmen, damit wir mal eine Idee haben. Glünd, das kennen die meisten als Marke. Kosmetik, weiß ich nicht. Familienunternehmen, wie groß, wie viele Menschen habt ihr? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir sind heute 150 Mitarbeiter insgesamt. Davon sind 48 im Außendienst, 7 festangestellte Trainer, darüber hinaus eine Reihe von freiberuflichen Trainern. Ich glaube, es sind aktuell 12 an der Zahl. Zum kurzen historischen Abriss. Hans Heinrich eigentlich war mein Vater, der ist 2008 verstorben. Mhm. Ich habe noch lange mit ihm zusammengearbeitet und der hat die Firma gegründet 1968. Er hatte schon vorher ein Unternehmen und da hat er mit Pharmazeutika gehandelt und die Kosmetik war eigentlich so ein Zufallsprodukt. Es wurde ihm angeboten, einen Vertrieb einer Haarkosmetikfirma aus der Schweiz zu übernehmen und das hat er bejaht und so sind wir mal stiefmütterlich zur Haarkosmetik für Friseure gekommen. Mhm. Und dann der nächste Schritt war, Ende 70er Jahre war das, dass er sich mit einem Schweizer Kosmetikchemiker zusammengetan hat, um eigene Rezepturen zu entwickeln. Die waren alle so ein bisschen dermatologisch angehaucht, weil er kam ja aus der Pharmazie, mein Vater, und das waren eigentlich Produkte, die hatten weniger eine kosmetische Aura, das waren mehr semi-pharmazeutische Produkte, also Kopfhauttherapieprodukte für Leute mit Psoriasis und. Aber darüber hatten wir einen guten Zugang zu vielen vielen namhaften Salons, da hieß es immer, ja, wenn du irgendwie Probleme mit den Händen deiner Mitarbeiter hast, damals wurde ja noch nicht mit Handschuhen gewaschen, ja, dann wende dich mal an die, weil deren Produkte, die sind da besonders hautschonend und dann kannst du das beheben. Also wir hatten damals keine attraktive Marke, die im Verkauf stand, sondern wir waren mehr der Pflegeproduktkabinettlieferant. Aber da bedienten wir tatsächlich schon damals das Who is Who der deutschen Branche. Und ja, so entwickelte sich das. Dann kam irgendwann, ich habe als Student in meiner Firma gearbeitet und nach meinem Studium 1985 bin ich dann, war meine erste Festanstellung. Auf Messen, auf Friseurmessen bin ich schon Ende der Schulzeit 78 oder sowas gewesen, ne? Und ja, so kam dann diese ersten sogenannten Chemieprodukte dazu, Blondiermittel, Wellprodukte. Dann Ende der 90er Jahre Intensivtönung. Das war ein bedeutender Schritt, für jede Firma ein bedeutender Schritt. Da ist es weniger die Schwierigkeit, solche Rezepturen herzustellen, sondern mehr die Schwierigkeit, genügend davon verkaufen zu können. Denn du kannst ja nicht 100 Huben herstellen vom Aschmix oder so. Ja. Eine 6.0, die verkauft man relativ einfach. Das gilt für jeden Hersteller. Aber, ja, aber was ist mit den Nebennuancen oder mit Mixtönen oder so? Ne? Mhm. Und auch da musst du ja auf eine ausreichende Umschlagshäufigkeit kommen. Sonst kannst du die ja nach 3 Jahren wieder entsorgen. Mhm. Und, 2006 dann Haarfarben und das war der Schritt quasi zum Vollanbieter, wie man das heißt. Ja. Früher waren wir immer, kann ich sagen, das zweite oder das fünfte Rad am Wagen. Wir waren ja niemals der wichtigste Lieferant. Wenn der wichtigste Lieferant, das weißt du aus deiner Wella-Historie, ist immer der, die Farbe liefert. Ja. Und da wart ihr nun mal die Weltmeister, nicht? Seid ihr bisher, bis heute. Gut, ja. Und so gesehen, das war ein ganz wesentlicher Schritt. Und seitdem hat sich das weiter Schritt für Schritt organisch entwickelt. Und heute haben wir in Deutschland und in Österreich, ich fasse das mal statistisch zusammen, 8000 Kunden, 8000 Salons als Kunden, die allerdings nicht alle jetzt vollumfänglich unsere Marke von A bis Z führen, sondern viele von denen auch nur Teilsortimente. Aber wir haben auch in einer ansonsten ja etwas wackeligen Branche weiterhin immer ein schönes organisches Wachstum. Also ich kann sagen, das Geschäft geht sehr gut, aber wir wissen auch, dass wir uns jeden Tag wieder anstrengen müssen. Also von alleine geht's nicht.
Nein. Von alleine geht's nicht. War das schon immer Glint? Nee.
Also Glint war der Name von einem einzigen Produkt Anfang der 80er Jahre. Das war ein Sprühconditioner, der im Haar verblieb und der hieß Glint. Das haben wir auch angemeldet damals als eigene. Und damals war das so, dass wir für jedes Produkt einen eigenen Namen hatten. Es gab gar keinen serienübergreifenden Namen. Und das war dann die Entscheidung meines Vaters, der gesagt hat, wir müssen irgendwie eine serienübergreifende Marke haben. Und dann lass uns doch einen nehmen, den wir ohnehin schon geschützt haben. Und Glint ist vom Altdeutschen abgeleitet und heißt Glanz. Und das ist ja ein schönes Synonym für Haare, schöne Haare. Und so ist das dann zur der Marke Glint gekommen. Und ja, eine Zeit lang stand immer darunter das Swiss Formula, weil unsere Produktion und Entwicklung in der Schweiz war. Mhm. Heute ist ein ganz kleiner Teil noch in der Schweiz, aber der Rest ist inzwischen alles nach Deutschland verlagert.
Aber kann man sich das jetzt so vorstellen, dass von den 150 Mitarbeitern, ich habe nicht ganz mitgezählt, auch wirklich in der Produktion, also ihr habt hier eine eigene Produktion?
Ja, also wir haben eine eigene Befüllung, aber mischen lassen wir, das haben wir alles outgesourced, das haben wir früher selbst gemacht, aber dann hatten wir nicht mehr den passenden Maschinenpark. Mhm. Weißt du, ich nenne das mal anhand eines Beispiels. Mhm. Früher hatten wir zum Beispiel einen Heizkessel, mit dem wir auch Wachse machen konnten, nicht? Und der hatte eine Kapazität von 500 Kilo und sowas, den konnte man eben heizen. Und weil ja so ein Haarwachs beispielsweise, das wird ja im heißen Zustand gerührt und nachher auch im heißen Zustand befüllt. Mhm. Danach muss das wieder schnell erkalten. Also danach musst du einen Kühltunnel haben, denn wenn du sonst eine Dose befüllt hast mit einem flüssigen Wachs, du schraubst einen Deckel drauf, und tust das in einen Karton und jemand anders dreht den Karton zur Seite, dann klebt dir das ganze Wachs am Deckel nachher. Ja, also es gibt bestimmte technische Dinge, die man da berücksichtigen muss. Ja, und dann hast du so eine Maschine für viel Geld und dann plötzlich merkst du, oh, da komme ich aber kapazitätsmäßig nicht mehr mit hin. Jetzt kannst du dir entweder eine viel größere Maschine anschaffen, aber die nächstgrößere, das sind dann häufig schon so Hochleistungsmaschinen, die hätten wir irgendwie 3 Tage im Monat benutzt und dann hätten wir eine Plane drüber machen können. Naja. Und dann merkst du, du wirst Gefangener deiner Kapazitäten. Ja. Und da wurde damals die Entscheidung getroffen, wir machen alle kleinen Auflagen, kleine Auflagen, nicht für den aus Sicht des Friseurgeschäftes, sondern aus Sicht des Herstellers, die befüllen wir hier, zum Beispiel unsere Kabinettbehälter eines Shampoos gegen Schuppen, unseres Derma-Shampoos, da verkaufen wir keine Mengen, die so groß sind, dass sich das lohnen würde, auswärts zu machen. Das machen wir alles in-house. Also ungefähr 20% aller Befüllungen machen wir in-house, 80% alles, was ein bisschen Menge ist, das lassen wir außerhalb machen.
Okay.
Und das ist flexibler. Aber die Rezepturen, wie gesagt, das sind alles eigene. Das muss man sich so vorstellen, vielleicht für denjenigen, der sich damit noch nie befasst hat. Zu jedem Produkt gibt es, hier brauchst du 2 Sachen, eine Rezeptur und eine Herstellanweisung. Das ist wie mit Kuchenrezept.
Ja.
Wenn du jetzt weißt, du brauchst für einen Kuchen, dann musst du erstmal wissen, was soll ich dafür einkaufen. Nicht? Also 3 Eier, 500 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker oder was auch immer. Ja. Das ist jetzt schön, jetzt hast du deine Sachen alle zusammen. Und wenn ich jetzt sage, jetzt mach mal einen Kuchen da draus, denn ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Meiner wird nicht schmecken, dann heißt es erst das Eiweiß vom Eigelb trennen und dann erst mit dem Mehl vermischen und dann erst die Butter, aber nicht vorher. Also die Herstellanweisung ist das zweitgenannte. Und die beiden Sachen, da gibt es eine Geheimhaltungserklärung, die gibst du außer Haus und dann gibt es heute große Firmen, die mischen dir das dann nach deinen Anweisungen, kannst du die Rohstoffe beibringen und so und dann füllen die das in der Regel auch gleich ab. So, das schafft maximale Flexibilität.
Mir, das ist total schön, dass du das gerade auch so mal erzählst, weil ich, klar, aus meiner Wella-Welt kenne ich das, war klar. Auch mal in so einer Produktion, aber wie das bei euch so läuft, und jetzt habe ich tatsächlich noch eine Frage.
Ja.
Ihr habt ja viele neue Produkte. Also wenn ich auf eurer Website, habe ich gestern noch mal geschaut, dachte ich so, wow, sieht gut aus. Tolle Produkte, toller Nutzen auch. Also ich gucke da natürlich dann mit dieser fachlichen Brille, bin ja Friseur.
Ja.
Denk, aha, bis zu 8 Wochen ein frisch gefärbt aussehende Haare, war jetzt keine Aussage.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, Mangala heißt das bei euch.
Ne? Ja, 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 ja.
Und ich dachte, wow, das klingt nach einem interessanten Produkt. Wer kommt bei euch auf solche Ideen? Also das ist schon auch alles in-house, dass ihr da zusammensitzt? Habt ihr da Produktmanager? Und
Ja. Oder? Also die Ideen, Thomas, die kommen eigentlich von unseren Kunden. Das ist tatsächlich so.
Ja.
Und zwar insbesondere, wenn es Dienstleistungen sind, die man gut mit Produkten kombinieren kann. Mhm. Ich kann sagen, dir ist der Name Oliver Scholz ja ein Begriff, nicht? Ja, Friseurunternehmer aus dem Raum Stuttgart. Und mit dem, um ein Beispiel zu nennen, der saß ich vor Jahren mal zusammen und dann sagte er mir, ich habe immer Probleme bei der Preiserhöhung und unserer Kerndienstleistung, dem Haarschnitt. Bei uns gibt es zwar viel Geld in der Region, aber sie sind dafür bekannt, dass sie da den Euro auch 3-mal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben wollen. Nicht? Und er sagt, das Problem haben dann meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann diese unliebsamen Eingangsgespräche einer an sich doch schönen Beauty-Behandlung führen müssen. Ja, warum ist es schon wieder teurer? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir das noch leisten kann und so. Und selbst wenn man also den Haarschneidepreis um 2 Euro erhöhte, weil es notwendig gewesen ist, dann gab es doch in der Regel zunächst mal so eine distanzierte Resonanz. Und dann hat er gesagt, das Beste wäre eigentlich, man würde diese Kerndienstleistung im Preis gar nicht verändern und würde dafür, wie Eurowings mehr Beinfreiheit macht, einfach eine teurere Alternative bieten. Und dann mal gucken. Für die einen ist der Mehrwert groß genug, dass die bereit sind, mehr Geld auszugeben und für die anderen eben nicht. Aber ich verprelle niemanden und habe sogar noch einen. Und da war im Grunde um die Idee des Pflegehaarschnitts geboren. Da wurde nämlich die Dienstleistung des Haarschnitts, der war der gleiche, der Qualitätshaarschnitt wie ohne Add-on. Mhm. Und dazu gab es eben eine im Haar verbleibende Pflege, die während des Haarschnitts einwirkte und nicht ausgespült werden müsste, also kein zusätzlicher Zeitbedarf. Ja. Und der Rest dieses Produktes, das ist ein Schaumprodukt, Shots heißen die bei uns, das wird der Kundin oder dem Kunden mitgegeben für 6 Folgebehandlungen zu Hause. Und der Mehrpreis, wir haben den damals kalkuliert, haben empfohlen in einer eigenen Dienstleistungsbroschüre, dass die Friseure dafür 10 € mehr nehmen können. Mhm. Und ich glaube, Oliver Scholz nimmt inzwischen noch, da ist die Differenz noch deutlich größer. Mhm. Aber er hat es tatsächlich geschafft, mit dieser Idee, und das zu deiner Frage jetzt zurückkommt, ja. In einem Salon hat er mir mal erzählt, ich glaube, inzwischen 80% aller Haarschnitte sind inzwischen Pflegeschnitte. Und das wird von den Kunden geboren, solche Ideen. Und dann muss man gucken, wie kann man das mit dem Produkt machen? Also eine Sprühapplikation, die ist nicht wertig genug. Es muss aber was zum Ausspülen. Es dauert wieder zu lange. Das im Zeitalter, wo es zu wenig Personal gibt, ist ja gerade Zeit der Engpass. Und da musst du eben auf der Rezepturseite als Hersteller gucken, wie kann man denn das machen, dass es auf der einen Seite werthaltig ist, ja. Und auf der anderen Seite gut in diesen Ablauf passt. Und so ist es mit dieser Kombination, Farbe stabil zu halten, genauso. Das sind Ideen vom Kunden. Ideen. Und man muss eigentlich, was man mitbringen muss, aber das hat man ja, wenn man so lange in der Branche ist, man muss Neugierde mitbringen. Ja. Oder ich könnte es auch sagen, wahrhaftes Interesse. Ich kann an diesen Informationen vorbeigehen. Wenn mich eine Sache nicht interessiert, tauchst du natürlich auch nicht ein. Aber wenn sie dich wirklich interessiert, wahrhaft interessiert, dann willst du das ja genau wissen. Und dann fragst du nochmal und nochmal, ja, wenn man das noch so machen würde und so und naja. Dann
kann was entstehen erst. Ne? Ja, dann kann eigentlich erst Neues und vor allem Nützliches entstehen. Ne?
Ja.
Finde ich sehr spannend, freue ich mich sogar auch über die Aussage, denn das ist ja das, was wir brauchen. Wir müssen ja, also nicht wir müssen, ihr als Lieferanten zum Schluss, habt ja wirklich, wenn ihr es gut macht, die Aufgabe, Support zu leisten für erfolgreiches Friseursein. Ne? Und wenn die Ideen vom Kunden kommen, bin ich kurz kritisch mit meinem eigenen geliebten Vella, was ich wirklich auf der Stirn tätowiert habe, da ging es halt auch viel darum, dass erstmal Marketing eine Idee hatte, wo auch immer die herkam, häufig natürlich auch in irgendwelchen Brainpools dann gefunden. Ne? Aber dann wurde halt geguckt, wie bekommt man es in den Markt? Und es ist eben was anderes, ob du rein pushen musst oder ob der Markt es zieht von dir, weil er es eben braucht. Ne?
Ja. Also ich kann dir auch sagen, Vella war immer mein großes Vorbild. Also das früher habe ich mir immer schon gedacht, so wie Vella, es muss nicht so groß sein, das wäre ein bisschen vermessen. Aber die Art und Weise, wie man sich um seine Kunden gekümmert hat, das hat mir immer imponiert. Und ich damals so ein Fritz Kuhn, der als Azubi angefangen hat und im Vorstand gelandet ist später, das waren ja Leute, die waren ja mit der Seele dabei. Oder Peter Zülsdorf, der nachher auf der Leiter stand beim Messeaufbau. Da dachte ich, was macht der denn beim Messeaufbau hier? Und hat ein Vella-Schild gerade gerückt. Das hing so ein bisschen schief. Das ist selbst auf die Leiter geschrieben. Und daraus, das sind so Kleinigkeiten, die haben mich unglaublich beeindruckt. Wie detailverliebt. Und dann kannte ich auch jeden Friseur mit Namen, wenn dann die Messe war. Also das habe ich bewundert und da habe ich gesagt, so muss man das machen, so muss man das machen.
Finde ich gut. Ja. Sehr schönes Bild. Leider ist das ja ein bisschen Vergangenheit, was du gerade skizziert hast, aber diese Zeiten gab es eben. Ne?
Und ich war ja damals auch eine Familienfirma.
Ne? Das ist genau der Punkt. Das ist spannend, wenn man bei euch auf der Website guckt und dann im Impressum schaut, dann zeichnest du für alles verantwortlich und ich bin ein totaler Fan von Eigenverantwortung im Leben und das zeigt's halt, ne? Je mehr du hast uns da zu viel gesagt, je mehr du wirklich in Verantwortung stehst für die Dinge, desto mehr überlegst du dir eben auch, was du machst.
Ja.
Und umso nachhaltiger, ehrlicher bist du. Jetzt haben wir geschaut, wo kommt ihr her, was bietet ihr an? Und jetzt noch die Frage, bevor wir dann noch zu ein paar allgemeinen Branchenthemen kommen, welche Ausrichtung hat denn deine Firma, eure Firma? Wo geht denn ihr hin?
Also Ausrichtung, wir sind im Friseurmarkt zu Hause. Das ist erstmal die Kernausrichtung. Wir machen über 90% unseres Geschäftes, ich glaube 93% oder sowas, mit Friseurgeschäften. Das ist unsere Heimat. Ja. Wir haben im Retailmarkt, in Drogeriemärkten und so weiter in Wirklichkeit nicht viel verloren, weil wir dafür sind wir zu klein und auch zu unbedeutend. Man muss immer dazu, ja, da bedenken, du könntest zwar irgendein Produkt machen, was nachher im untersten Regal steht, im Drogeriemarkt, so temporär, aber wir sind ja nicht kampagnenfähig. Also wir können ja nicht eine neue Marke positionieren und können sagen, da stecken wir jetzt mal viele Millionen rein, um die publik zu machen und das möglichst auch international. Das ist eben ein Privileg der sehr großen Anbieter, die ja auch im Friseurmarkt zu Hause sind und unsere Wettbewerber im Friseurmarkt sind. Aber wenn du sehr gut Fußball spielst, nicht, aber schlecht Tischtennis, dann musst du dich mit deinem Gegner ja nicht unbedingt zum Tischtennis verabreden. Wissen wir, was wir können. Und wir brauchen ehrlicherweise unsere ganze Kraft und auch unsere ganze Brain Power, Neudeutsch, um in diesem Friseurmarkt wettbewerbsfähig zu sein. Unsere Wettbewerber sind ja nicht doof, sondern im Gegenteil, die sind sehr schlau. Und wir müssen im Zweifel genauso schlau sein. Sonst, wir haben genug zu tun mit dem Friseurmarkt. Schön. Das ist unser Zuhause und ich muss auch sagen, das ist auch ganz schön herausfordernd, denn die Dienstleistung der Friseure sind auch im Wandel und da gibt es immer einen auch wechselnden Bedarf von Produkten, die dafür erforderlich sind und wir müssen uns auch anstrengen, zum Beispiel zu sagen mal, was wir sterben lassen. Bei uns gibt es auch eine Maxime: kommt ein neues Produkt, stirbt ein altes.
Um es kompakt zu halten auch.
Ja, weil du siehst ja selbst in vielen Salons, an Produkten mangelt es da nicht. Ne? Nee. Es mangelt häufig daran, dass keine drei Schlagworte zu einem Produkt vom Personal genannt werden können. Und ich kann dir das gar nicht verübeln, weil wenn da 200 verschiedene Produkte stehen, wie sollen das gehen? Naja. Aber wenn dieser persönliche Input, diese Software zur Hardware nicht geleistet werden kann, dann verliert eigentlich der Friseur seine Rechtfertigung, für Haarkosmetika zu verkaufen. Weil das ist ja das, was die Endkundin und Endkunden anzieht. Ich möchte nicht nur ein gutes Produkt haben, ich möchte auch jemanden haben, Fachperson, die mir sagt, hör zu, nimm nicht das, sondern das. Ja. Das bündelt das Haar zu sehr, dann kann man zu sehr auf dein lichtes Haar schauen. Nimm lieber so eine Texturcreme wie diese und ich zeige dir, wie du die anwendest. Ja, dann kaufe ich das da. Ja. Aber wenn jemand Achselzucken sagt, ich habe es nicht gekauft, war der Chef, dann nützt dir das nichts. Ne?
Dieses ehrliche Interesse, was Friseure brauchen an den 100% schönen Haaren ihrer Kunden, ne? Und das nicht zu torpedieren, indem es zu kompliziert wird, das schöne Haar zu erstellen, ne? Ja. Wenn man ein kompaktes Sortiment übersichtlich hat, ein sympathischer Ansatz. Also eure Ausrichtung, ihr bleibt, eure Heimat ist die Friseur, ja, wirklich die Friseurbranche, auch eure Zukunft, habe ich jetzt rausgehört.
Ja, also eindeutig. Was jetzt etwas neu hinzukommt, sind aus dem Kreis der Friseure kam vor Jahren schon der Onlinehandel dazu, dass er praktisch eine Friseurorganisation wie Hagel hier in Hamburg mit ihren Friseurgeschäften, die schon damals wirklich erfolgreich waren, auf die Idee kam, wir verkaufen die Produkte auch online, zu einer Zeit, wo also ich gedacht habe, also eine Waschmaschine kauft man vielleicht online, weil man dann 100 Euro spart, aber doch kein Shampoo. Ne? Ja. Also ich habe mich vollständig geirrt. Daraus erwuchs natürlich auch wieder ein Bereich, also aus der Friseurlandschaft heraus, dieser Online-Vertriebskanal. Das beschränken wir allerdings auf wenige Vertrauensadressen. Zum Zweiten gibt es inzwischen natürlich auch eine Reihe von Friseuren, die zum Beispiel im Homeshopping auftreten. Also da sich quasi ihren Kreis erweitern. Und also das sind so Zusatzgeschäfte, aber die erwachsen alle aus der Friseurszenerie.
Ja, das ist die Basis, ne?
Absolut.
Jetzt hast du gerade schon das Thema online angesprochen. Hat es gar nicht auf dem Zettel, jetzt nehme ich es doch noch mit auf. Mhm. Ist ja ein Riesenvorwurf, dass die Online-Verramschung von friseurexklusiven Produkten den Friseuren im Verkauf das Leben schwer macht. So, Schuld ist die Industrie, die verramscht ihr Zeug palettenweise an. Mhm. Jetzt hast du das gerade, also du sagst, gehst damit offen um. Na klar, es gibt ein paar vertrauenswürdige Adressen, wo die auch online das verkaufen dürfen. Aber zum Schluss geht es ja um Preisstabilität. Das ist ja das Einzige, was es der Unterschied macht. Und ich kann deiner Argumentation sehr folgen. Der Friseur, wenn er den Kunden auf dem Stuhl hat, tolle Haare gemacht hat, dann ist das der perfekte Verkaufs- und Einkaufsimpuls. Die wollen ja, das dann, ja, wenn man als Partner für die Haare dasteht. Ne?
Ja, ja.
Ist nur dann schwierig, wenn wirklich das Produkt zur Hälfte billiger bei Amazon gerade eben verramscht wird.
Schwierig. Ja.
So, sag mal was dazu. Also
du hast das eigentlich genau getroffen. Es geht weniger um die Online-Präsenz, denn da würde ich mal sagen, wir leben in einer Zeit, wo das eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, wo es eine Erwartungshaltung von jedem Endverbraucher, Endverbraucherin gibt. Ein Produkt, wenn ich keine Zeit habe, in die Stadt zu fahren, 20 Kilometer zu meinem Friseur, den Weg würde ich für den Friseurbesuch in Kauf nehmen, aber nicht nochmal, nur weil meine Shampoo-Flasche leer ist.
Ja.
Da gibt es schon so eine Erwartungshaltung. Und wenn ich es nicht auf der Friseur-Webseite bekomme, dann kaufe ich es eben bei irgendeinem anderen Friseur-Haarkosmetik-Anbieter online. Also das finde ich, das ist heute State of the Art. Und mit den was das Problem ist, ist das Preisdumping. Nicht?
Mhm.
Und das würde ich sagen, ist so ein Bereich, der ist schwierig zu kontrollieren. Es geht, aber ich verbringe selber viel Zeit, mich darum zu kümmern. Ich will dir vielleicht das Problem schnell schildern.
Gerne.
Manchmal sind sie die Anbieter selbst schuld. Ja, die wollen am Ende des Jahres noch schöne Zahlen zum Jahresende und dann gehen sie zu irgendwelchen Großkunden hin und sagen, Mensch, hier, tu mir doch den Gefallen, kann ich dir das Lager nicht nochmal vollstellen, nicht?
Ja.
Dann wird das vielleicht gemacht, da werden natürlich ordentlich die Preise reduziert und die erscheinen dann ein paar Tage später und schon online zu entsprechenden Kampfpreisen. Gut, dann würde ich sagen, ist der Anbieter selber schuld. Er hat selbst dafür gesorgt, dass es nicht zur Preisstabilität kommt. Allerdings muss man auch sagen, die juristische Situation ist so, du darfst niemandem dem Abgabepreis an Endverbraucher befehlen, du kannst immer nur empfehlen. Du darfst da auch nicht sagen, also du bist mir jetzt nicht mehr lieb, weil du dich ja nicht an die Preise hältst, dann wirst du noch angezeigt. Und wir haben als zweite Komponente einen europäischen Einheitsmarkt. Das bedeutet, hast du einen Distributor, zum Beispiel in Italien oder in Spanien oder naja, in irgendeinem EU-Land, nicht?
Okay.
Und dann muss der natürlich, damit er den ganzen Geschäftsbetrieb, die ganze Logistik und die Außendienstbetreuung und die Trainings und so weiter, das muss ja alles finanziert werden, dann braucht der natürlich eine entsprechende Handelsmarge, das ist ja klar.
Ja.
Und das bedeutet, im Export verdient man deswegen oder hat man sehr geringe Roherträge, weil die landen dann beim Distributor, weil der muss ja seine Organisation unterhalten.
Klar.
Was der aber auch machen kann, wenn du den Falschen triffst, dass der die Paletten, die du da gerade hingeschickt hast, am nächsten Tag schon wieder zurückschickt zu Amazon, nach Deutschland oder wie auch immer. Und plötzlich hast du Produkte im Markt, du weißt manchmal noch nicht mal genau, woher kommen die denn?
Welchen Weg das passiert?
Welchen Weg haben die denn gegangen? Ne? Und da sind wir sehr, sehr, sehr auf der Hut und toi, 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 über Codierung von Produkten können wir solche Wege nachher nachverfolgen. Was wir aber nicht können, wir können nicht 100% aller verkauften Produkte kodieren. Du müsstest das Produkt ja dann mit der Rechnungsnummer kennzeichnen. Nicht? Also das wäre der Aufwand wäre zu groß. Das mag für Luxusartikel funktionieren, auch für eine Tagescreme für 200 Euro, da lohnt sich das noch, aber jetzt nicht für ein Tageshygieneprodukt wie ein Shampoo. Ne?
Mhm.
Und also wenn man wirklich möchte, dann kannst du es einigermaßen sauber halten.
Mhm.
So, dass ich eine Preisreduzierung vielleicht auf 10% oder sowas ähnliches. Kaufe 2 Stück und kriegst 10%. Na, da würde ich sagen, das macht der Salon dann wahrscheinlich auch.
Ja.
So. Und wenn du heute selbst ins Internet gehst und guckst bei den großen Online-Anbietern nach, da sehe ich dann bei den anderen Marken immer 30%, 40%. Mhm. Guckst du bei Glint, da gibt's kein Prozentzeichen. Also wir haben es weitestgehend geschafft. Aber täglicher Kampf.
Ich wollte sagen, es bleibt eine Aufgabe, ne?
Ja, genau.
Sogar für dich als Geschäftsführer.
Ja. Und also das muss ich auch sagen. Ich kann jeden Friseur verstehen, der sagt, ich habe meine Motivation verloren. Ich habe keine Lust, mich für was einzusetzen, wo mir jede zweite Kundin sagt, danke für den Tipp, ich habe es mir jetzt hier gerade online schon auf dem Bedienungsplatz gekauft. Also dann würde ich auch sagen, dann erzähle ich eben nichts mehr. Es ist eine Herausforderung und dann, wenn man es ernst meint, dann kannst du sie bewältigen. Ja.
Hat uns die Situation mit den Produkten hat natürlich den Markt auch dahin geführt, dass viele Unternehmer heute sagen, kein Fokus mehr auf Verkauf, Verkauf nicht mal mehr als extra Verkaufsprovision, es fließt alles in einen Umsatz rein, komm,
ja.
Haken
ja.
Sagen, wenn wir hier 10% haben, ist nett, aber eigentlich ist es jetzt kein
Problem. Ja. Und ich meine, da sitzen die Friseurgeschäfte im gleichen Boot wie mit jedem stationären Handel auch. Ne? Also das ist, ob es im Textilbereich ist, sind nicht nur die Friseure. Es hat sich eben der Einkauf auch in nicht unerheblichen Teilen auf den Onlinehandel bezogen. Und das sind nun mal die Gewohnheiten der heutigen Verbraucher. Man mag das befürworten oder nicht. Ich bin analog sozialisiert worden, aber ich habe auch deswegen, ich habe Verständnis für die Leute, die digital aufgewachsen sind.
Das ist normal. Es ist eine Gewohnheit.
Das ist ihre Gewohnheit.
Ne? Und die geht auch nicht mehr weg. Glück gehabt für uns als Branche, dass unsere Dienstleistung sich ganz schlecht digitalisieren lässt.
Exakt. Ja. 0%. Ja.
0% Digitalisierung. Digitalisierung ist sogar ein Thema, was du auch mit hast. Ne? Das schiebe ich jetzt aber nach hinten. Das hat einen einfachen Grund. Ich gucke auf die Uhr. Wir sind schon ein bisschen in der Zeit. Es gibt ein Thema, das hast du mir in unserer Korrespondenz vorneweg mitgegeben, wo ich sofort drauf angesprungen bin. Und zwar hast du gesagt oder geschrieben, ist die Mitte tot? Fragezeichen. Gilt für Friseure jetzt demnächst bald noch Luxus oder Discount? Da würde ich mich mit dir gerne zu austauschen und gebe eine kleine These vorneweg rein. Meine Annahme ist, dass wir uns von einem Kunsthandwerk, so betrachte ich das Friseurhandwerk, Kunsthandwerk, hochgradig individuell und extrem hochwertig, dass wir uns von einem Kunsthandwerk in ein Luxuskunsthandwerk entwickeln müssen, weil wir Stück für Stück die Preise anheben werden. Jetzt haben wir ja die Mindestlohndebatte Runde 15 gefühlt, ne? Dass wir jetzt bald bei 14 Euro, ich sage jetzt mal nur nachgequatscht, was so erste Stimmen im Markt sind, ne? Zum Januar vielleicht, alle wissen es nicht ganz genau, dann muss ja wieder der Preissprung kommen. Und ich gehe in meinen Workshops, wo ich viel zum Thema Preise auch mit meinen Unternehmern arbeite, schon gerne hin und sage, wir werden in 2-3 Jahren bei 80 Euro den Haarschnitt sein. Wasche, schneiden, föhnen für die Stundenarbeit. So, und das ist dann ja schon mal ein Bereich, wo man sagen kann, es könnte ja fast als Luxus verstanden werden, weil es sich ja dann auch nicht mehr jeder gönnen möchte. Also wir werden nicht die Hälfte der Kunden verlieren, das sehe ich nicht, aber wir kommen auf ein Segment, da überlegst du dir dann vielleicht irgendwann doch schon noch mal mehr, ist es dir das als Kunde wert? So, wie siehst du das?
Also wir können mal davon ausgehen, dass die Kunden, die dieses Geld bezahlen sollen, ja nicht mehr Geld als vorher in der Tasche haben. Also das heißt, wenn sie an einer Stelle mehr ausgeben, müssen sie an anderer Stelle weniger ausgeben.
Genau.
Und es ist ja üblich, dass man zunächst mal von seinem verfügbaren Einkommen zunächst mal alle Pflichtausgaben erledigt, denen man sich tatsächlich nicht entziehen kann. Das ist ja Miete, Strom, Wasser und so. Und Miete ist steigend, obwohl man nicht mehr verdient. Strom ist steigend, stark steigend, obwohl man nicht mehr verdient. Energie allgemein, behördliche Kosten steigend, obwohl man nicht mehr verdient. Also das heißt, von bei diesen Pflichtausgaben, die sind in der Regel alle steigend, ohne dass man mehr verdient und ohne dass man zumindest real mehr verdient. Nicht? Also auch die stattlichen Lohnerhöhungen, die es gegeben hat, liegen ja trotzdem unter der aktuellen Inflationsrate. Also real ist es sogar ein Einkommensverlust. Und Dann glaube ich, wenn man dann sagt, sind wir Friseure mal dran, dann verstehe ich das aus der Anbietersicht hundertprozentig. Ich finde, Friseure verdienen für das, was sie leisten, zu wenig, und zwar immer in Relation zu anderen Berufen. Wenn ich mir überlege heute in solchen Business, in solchen Office-Berufen, da ist dann ja Freitagnachmittag, also soll er um 14 Uhr Pforftein sein, und Samstag Arbeit, also um Gottes Willen, und dann schön Teppichetage mit einer Kaffeemaschine, die 10 verschiedene Kaffeesorten produziert. Ja. Und selbstverständlich Homeoffice. Also wer das nicht leistet, ist ein alter weißer Mann. Also wer das nicht gewährt, nicht? Und das sind ja so Gewohnheiten. Und dann 13 Gehälter und noch die Leistung und das Sportstudio-Gutschein und. Also das, ich will jetzt nicht sagen, dass das flächendeckend ist, aber das ist in vielen Office-Jobs. Und wenn ich die Leistung vergleiche mit der Leistung, die ein Friseur erbringt, dann muss ich sagen, da stimmt was nicht. Ja, da stimmt eine Relation nicht. Insofern halte ich ein Plädoyer für bessere Verdienste der Friseurgeschäfte, für Mitarbeiter. Aber Achtung, nicht nur Mitarbeiter, auch Chefs und Chefinnen. Denn wir müssen aufpassen, dass das neue Working Poor nicht ein selbstständiges Arm arbeiten ist. Wir schützen die Mitarbeiter, aber wer schützt die vielen Selbstständigen, die auch in der Corona-Zeit ja in die Röhre geguckt haben. Nicht? Also, und jetzt könnte man sagen, ja, in einem Markt, wo alle Voraussetzungen für alle Marktteilnehmer gleich sind, sind die Gesetze des Marktes auch gleich. Und jetzt kommen wir zu einem Problem in unserem Markt. Die Gesetze sind nicht für alle gleich. Wir haben 32.000 Friseurgeschäfte, für die gilt ein anderes Gesetz. Die können von 119 Euro 119 behalten und die anderen nur 100. Und das würde ich meiner Überzeugung nach, ist wie ein Bleigewicht, was die Preise immer wieder nach unten zieht. Der offizielle Friseursalon, ich sage der offizielle normale Struktur, klassisches Geschäft, der Mehrwertsteuer abführungspflichtig ist, der muss ein bestimmtes Preisniveau generieren. Das ist sonst funktioniert das ganze Geschäft nicht. Er würde es auch gerne und es wäre auch möglich, wenn sein Nachbar seine Nachbarn unter gleichen Voraussetzungen antreten würden. Das ist quasi wenn alle die gleich starke Mannschaft aufs Feld bringen. Wenn du aber 32.000 Geschäfte hast, die anders kalkulieren können, dann zieht diese 32.000 die Preise immer wieder nach unten und du wirst dauerhaft ächzen und wirst es immer schwieriger haben, das, was du proklamierst und ich auch, nämlich auskömmliche Preise, die auch wertschätzende Preise sind für die Leistung, die gebracht das hemmt. So, deswegen.
Warte, ganz kurz, ich muss mal ganz kurz da rein, weil es geht ja gleich nochmal um die 7% dann auch.
Ja.
Was ich ganz fatal finde an der ganzen Angelegenheit, gerade wo du das schilderst, ist ja, dass diese Kleinstunternehmergrenze an Umsatz doch gar nicht zum Leben reicht.
Nein,
ist das doch immer so eine Ausrede auch. Das, also ich könnte davon nicht leben, will ich ganz ehrlich sagen.
Ja, natürlich, da lebt auch keiner von, Thomas. Es bei einigen, also ich muss ganz klar sagen, ich habe überhaupt nichts gegen eine Entbürokratisierung, im Gegenteil. Ich finde auch es sehr gut, dass es die Möglichkeit gibt, sich als Kleinstunternehmer oder ein Unternehmer selbstständig zu machen. Ich habe nichts dagegen. Das Einzige nur, was nicht stimmt ist, und das ist die einzige Branche, in der das so schräg ist, ist die Friseurbranche, ist, dass ein großer Teil der Branche ein Privileg hat gegenüber dem im Moment noch größeren anderen Teil der Branche. Das geht nicht. Das ist die ganze Zeit, wie wenn du, ich sag das immer beim Fußballplatz, wenn die eine Mannschaft zu 11 spielt, wie das normalerweise ist, und die andere spielt zu 9, die ganze Saison, die werden Letzter. Ja. Und im Moment sind die offiziellen Friseurgeschäfte, die stehen auf dem letzten Tabellenplatz und die möchten auch ihre Preise erhöhen, aber werden immer wieder runtergezogen. Ne? Und das zu den 7%, zu den Preisen, An sich, ich bin gar nicht so sehr bei diesen Dienstleistungspreisen, ob jetzt der Haarschnitt bei dem Salon so und so das kostet und bei einem anderen Salon so und so, das ist eigentlich egal. Es muss ein bestimmter Tagesumsatz mal rauskommen oder ein bestimmter Monatsumsatz, wie du willst und ob der mit 10-mal die Leistung für 50 Euro oder 8-mal die Leistung für 58 Euro, das ist eigentlich egal, nicht? Es gibt auch immer in der Verbraucherschaft, das ist der letzte Schwenk jetzt zu dem Begriff des Luxus und der Mitte und so, es gibt in der Verbraucherschaft eine ganz große, die Masse, glaube ich, geht nach wie vor zum Friseur, weil der Friseur als Bedarfsdecker gilt. Ich muss mal wieder zum Friseur sozusagen. Mhm. Und ein anderer Teil des Marktes sieht den Friseur als Wunscherfüller. Ich darf wieder dahin zu einem quasi Beauty-Kurzurlaub. Mhm. Und so gesehen sprechen wir zwar vom Friseurmarkt, aber in Wirklichkeit gibt es unterschiedliche Teilmärkte. Ja, okay. Und deswegen sage ich, die Mitte ist nicht tot. Überhaupt nicht. Was soll die Mitte auch so genau sein? Die preisliche Mitte oder die qualitative Mitte? Ich habe vor Jahren schon gesagt, dass nicht die Mitte tot ist. Die Mitte ist der größte Teil des Marktes. Die Mittelmäßigkeit ist tot. Es gibt heute einen Qualitätsanspruch der Leute und den wollen sie erfüllt haben. Aber reasonable price. Also deswegen ist nicht die Frage Luxus oder Discount. Der Massenmarkt ist die Mitte. Allerdings muss ich heute, wenn ich in der Mitte spielen muss, mich trotzdem ganz schön qualitativ anstrengen. Das mag früher vielleicht anders gewesen sein, das kann ich noch nicht mal so genau sagen. Wer Luxus macht, Luxus geht immer, aber es ist ein ganz kleiner Teil des Marktes. Und kann auch nicht jeder.
Will auch nicht jeder. Das ist ja eine
will auch nicht jeder.
Da muss man eine Freude dran haben, ne?
Exakt. Du hattest neulich mal in einem Podcast, das war ganz interessant. Du musst ja auch gucken, in welchem Umfeld bist du. Wenn du in so einem kleinen Dorf bist, dann musst du für die ganze Familie der Friseur sein und nicht nur für die Beauty Queens der Stadt oder so, ne? Und in der Metropole ist es wieder anders. Da kannst du eine ganz andere Nische suchen. Die ist auch groß genug.
In Hamburg machst du einen Blondsalon auf und machst wirklich bloß blond.
Ja, exakt.
Aber auch
ja,
die ja, davon, ne?
Genau.
Das macht Hildegard nicht so. Ja, genau.
Ja. Und die Mittelmäßigkeit, würde ich sagen, die ist tot. Ja. Nicht die preisliche Mitte. Und das findest du in allen Märkten. Man kann jetzt auch nicht im Textilbereich sagen, die Mitte ist tot. Das ist Quatsch. Primark macht gerade überall zu. Das wäre Discount. Mhm. Die Luxusmarken gibt's gut. Aber die Zara ist für mich eine Mitte. Ja, die expandieren, während andere Probleme haben, nicht? Mhm. Also, man muss, der Qualitätsanspruch ist schon hoch. Mhm. Und wer das schafft, gute Qualität zu reasonable price, dann, da würde ich sagen, da ist am meisten zu ernten. Nicht? Ja. Aber es gibt viele Wege nach Rom.
Spannendes Feld. Vielen Dank für deine Meinung dazu. Ich habe bei so einem erfahrenen Menschen wie dir, der da auch schon viel erlebt hat, ist spannend, das zu hören, wo es auch hingeht. Machen wir mal ganz kurz noch das digitale Thema auf, was wir ganz kurz angeschnitten haben vor uns. Digitalisierung. Das ist ja auch so was, was irgendwie so ein bisschen getrieben wird in unserer Branche. Gleichzeitig denke ich manchmal, okay, digitale Rezeption, Grüße an Heiko Schneider, voll gute Angelegenheit. Mhm. Digitale Kalender, logisch, Online-Terminierung, sowas. Und ja, auch im Hintergrund, ich hatte jetzt in einem Team-Meeting mit einem Kunden, haben wir festgestellt, dass die ganzen Arbeiten, die früher Salonleiter machen mussten, diese Verwaltungstätigkeit, dass die fast alle wegdigitalisiert sind. Also das so Schichtpläne, das ist nur noch ein Team-Meeting und dann war es das auch schon. Und der Rest wird dann über einen Online-Kalender gemacht. Also es war gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Kassenabrechnung, Klick, fertig. So, ne? Wie siehst du das? Was gibt's denn noch für digitale Themen? Das hat man sogar auf der Messe, war doch jetzt wieder diese Farbmischmaschine, glaube ich, auch. Also, das ist natürlich auch maschineller Kontext und Vereinfachung. Was ist da deine Sicht drauf, auf das Thema Digitalisierung?
Ja, ich finde, du bist da vielleicht schon mit deinen Gedanken oder viel, viel, viel weiter, als die Branche in der Breite tatsächlich ist. Du sagst so, als ob die Digitalisierung, oder so hört es sich an, als ob die Digitalisierung da schon in den Salons überall Einzug gehalten hätte. Das würde ich sagen, das ist nicht so in der Breite. Natürlich nimmt das weiter zu. Nehmen wir von, was ich super finde, und ich finde es fast unerlässlich. Mhm. Ich führe auch viele Gespräche mit Friseuren, Unternehmer darüber, Unternehmerin, ist das digitale Buchen. Ja, finde ich ein super Service für Kunden. Mhm. Und was ich trotzdem sehr häufig höre, auch von wirklich sehr guten Salons, nicht? Mhm. Ich nehme ja diese Stimmen auch als sehr gewichtig auf, die sagen, nein, also wird immer personalisiert bleiben. Wenn wir eine neue Kundin haben, ich muss mit der das besprechen. Ich weiß doch nicht, wenn die Strähnen haben möchte, wie ist die Haarqualität, Haarlänge. Mhm. Da habe ich gesagt, das wusstest du am Telefon aber auch nicht.
Und, genau.
aber es da merke ich schon, es gibt also an diesen Gewohnheiten wird noch lange festgehalten. Das ist für mich der größte, bedeutendste Digitalisierungsschritt für Friseure gewesen, das Online-Buchen. Weil, wenn ich es aus Kundensicht betrachte, ist es ein Riesenvorteil.
Und das, Couch, ne?
Ja, und das geht auch noch einher mit vielen Vorteilen für die Salons, nämlich plötzlich mit einem unglaublichen Möglichkeiten, Marketing-Erfahrung zu sammeln, zu Besuchshäufigkeiten. Ich kann dann selektierte Anschreiben an meine Kunden machen, die ein Jahr nicht mehr da waren oder ich weiß nicht was. Ne? Aber das ist ja in der Breite noch lange nicht auf dem Status, wo wir vielleicht manchmal den Eindruck haben, weil wir uns immer so in einem bestimmten Kreis bewegen. Mhm. Und das erachte ich übrigens für noch wichtiger als die digitalen Hilfsmittel für die Werbung, also sprich Insta, TikTok und so. Das finde ich ist mehr für die Mitarbeitergewinnung wichtig, weil die sind ja jung, die sind da aufgewachsen in den Medien und du musst sie in den Medien erreichen. Allerdings, mich kannst du mit einer TikTok-Werbung nicht erreichen, dafür bin ich zu alt. Mich interessiert das einfach auch nicht, aber damit stelle ich mich nicht über andere, weil ich sage, ich habe dafür keine Zeit. Nee, dafür sagen die, Opa, liest du deine Zeitung weiter, ich bin woanders zu Hause. Das ist ja okay. Nicht? Aber ich würde es auch nicht zu glorifizieren, denn wir sind bald in wenigen, gar nicht mehr so lange hin, ist ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland im Rentenalter. Ja, also wir reden ein bisschen viel über TikTok. Und die haben häufig auch ganz schön viel Geld zum Ausgeben. Ich muss mir auch mal Gedanken machen, wie ich die erreiche. Aber das, jedenfalls das, was man digital machen kann, das muss man unbedingt machen, gerade in einer Branche, wo es an Personal mangelt.
Ja, genau. Und was ich immer noch sehe, gerade das Online-Kalender-Thema, nichts ist schlimmer, als wenn wir die Preise weiterentwickeln und der Friseur in der Dienstleistung permanent zum Telefon rennt, zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, wenn Digitalisierung uns hilft, dass der Friseur mehr Präsenz für seinen Kunden ermöglichen kann, unabgelenkt, fixiert, fokussiert beim Kunden ist, hat man da auch einfach wieder ein Preisakzeptanzthema beim Kunden. Ne?
Absolut, absolut. Es gibt so viele noch Nebenfacetten. Ist aber jemand, der in dem Thema richtig tief drin ist, der kann wahrscheinlich selbst eine Stunde füllen, wie viele Vorteile das im Detail noch bringt. Aber ich erachte das als den wesentlichsten Digitalisierungsfortschritt in der Branche. Okay. Und zu der Mischmaschine.
Ja.
Wir haben uns tatsächlich vor, das ist jetzt 20 Jahre her, genau mit dem System befasst. Wir haben uns dagegen entschieden damals, weil wenn dir das Ding einmal stehen bleibt, was machst du denn dann? Das war unser Hemmschuh damals und wir wussten, wir müssten das ganze Farbsortiment in Tuben auch nochmal als Reserve vorhalten, denn so schnell ist dann kein Techniker für einen Austausch da und so. Und es hat es jetzt ja schon mal gegeben, ein Herr Birner aus der Nähe von München, der hatte damals dieses Projekt vorangetrieben. Die waren auch am Start, die Maschinen. Also jetzt nicht diese jetzt hier, aber das gleiche Prinzip gab es schon mal und ich kenne auch genügend Leute, die damit gearbeitet haben. Wir haben gesagt, nee, das ist, wenn die Leasingrate nachher so teuer ist, wie der Einkauf eines durchschnittlichen Salons sowieso schon ist, das bringt nichts. Ne? Ja. Ist auch keine Digitalisierung. Es ist, ich gebe zwar die Nuance digital ein, aber
Maschinisierung zum Schluss.
Die Maschine ist natürlich ein analoges System. Mhm. Die und trotzdem finde ich es toll. Ich finde es einfach toll, wenn jemand sagt, ich habe den Mut, etwas mal ganz Neues zu präsentieren. Wenn entweder es klappt oder es klappt nicht, aber nur wenn jemand etwas versucht, wird man das ja auch ergründen, ob es klappt oder ob es nicht klappt.
Richtig.
Also deswegen, wie gesagt, wir haben das Thema damals gehabt.
Ja, ich möchte an dieser Stelle sagen, vielen herzlichen Dank für diese unglaublich breite Sicht auf die Branche. Ich würde mich mit dir jetzt noch über die Topia unterhalten. Ich würde mich mit dir noch über, also ich hätte noch viele, viele Themen.
Ja.
Aber die Stunde, damit du den Podcast selber auf der Viertelstunde Weg, musst du schon viermal reinhören jetzt.
Ja.
Und dann würde ich sagen, wir runden das an der Stelle ab. Eine Frage habe ich, die kriegen alle meine Gäste. Ich bin die gute Fee. Du hast einen Wunsch für die Friseurbranche frei. Was ist dein Wunsch an die Friseurbranche oder für die Friseurbranche?
Dass die Sinnstiftung des Handwerkes bei immer mehr jungen Menschen das wichtigste Kriterium für ihre Berufswahl sein wird. Es ist nicht nur das Pekuniäre, denn als Friseur verdient man so schlecht auch nicht, wie manchmal gesagt wird. Mhm. Schließlich kann man auch mal leicht mit 500 Euro Trinkgeld nach Hause gehen. Das gibt's als Verwaltungsangestellter nicht. Mhm. Und wenn man das mit in die Waagschale wirft, was auch da reingehört in die Waagschale, dann sieht's ja so schlecht nicht aus. Aber es ist eben das eine, aber die Sinnstiftung. Und ich glaube, dieses Handwerk hat ein unglaublich hohes Maß an Sinnstiftung. Und es wird sogar noch zunehmen, weil in unserem digitalen Zeitalter ist das Arbeiten von Menschen für Menschen, glaube ich, wichtiger denn je. Und der Friseur kann da eine Schlüsselstellung beziehen. Und wenn wir mehr junge, engagierte Leute haben, die das empfinden und den Friseurberuf dann wählen, dann wäre das für mich eine große Freude für das Friseurhandwerk.
Lieben herzlichen Dank.
Ich danke dir für deine Zeit.
Mit Freude gern, war sehr spannend. Wir drücken jetzt den Aufnahme-Stopp-Button und wir zwei lassen noch ein bisschen ausklingen.
Danke. Wunderbar, danke. Super. Danke dir, Thomas.